Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Wir nehmen am Dienstag auf. Vorgestern war ich für euch zum Saisonauftakt im Stadion von Grado, inklusive Stadionbrötchen. Über das sprechen wir jetzt lieber nicht. Aber Gradese Calcio hat 1-0 gewonnen. Ich habe ein paar Szenen des Spiels und des ganzen Drumherums auf Instagram gepackt. Buch und Wein, schaut mal rein. Unter anderem richtig guter Fallrückzieher, leider kein Tor. Und ich habe ein neues Schimpfwort gelernt. Und das will was heißen nach 20 Jahren Italien. Protagonista. Das haben die Gegner, übrigens aus Villes, dem Schiedsrichter entgegengerufen, der mehrfach die Trainer und Spieler der Bank verwarnt hat. Protagonista im Sinne von Selbstdarsteller. Einer, der sich zu wichtig nimmt. Eigentlich ganz elegant für den Fußballplatz. Außerdem habe ich gerade meine Website postausitalien.com behutsam umgebaut, Rubriken zusammengelegt und einen Beitrag extra für Neulinge gemacht. Mit Links zu den beliebtesten Beiträgen, darunter den sensationellen Urlaubsfotos aus Grado aus dem Jahr 1909, die mir eine Leserin zugeschickt hat. Danke, danke, danke. Außerdem habe ich schon das Cover und ein paar Informationen zu meinem neuen Roman versteckt. Schaut doch mal vorbei. Also nicht jetzt, während ihr vielleicht im Auto sitzt und diesen Podcast hört. Jetzt aber rein in die Woche. Was habe ich euch im Meer und in der Lagune gefangen? Restaurants in der Krise. Das Ende eines Taschendiebs in Venedig. Der segelnde Gigant vor Triest und Cardi B kam auch vorbei. Die Boje in der Adria, die alles sieht. Der Papst und die Blues Brothers. Der Wolf von Riccione. Knallvolles Lignano. Mein Strandbad feiert einen Besucherrekord. Und das Schwerpunktthema dieser Woche. Wie geht das in Italien mit dem Trinkgeld? Fangen wir mal mit einer Geschichte an, die ich gerade im Economist gelesen habe. Das Restaurant, wie wir es kennen, stirbt gerade ein bisschen. Was hat Taylor Swift mit Rührei zu tun? Erstaunlich viel. Als sie 2024 in Miami auftrat, verkauften Restaurants im Umkreis von etwa 30 Kilometern 27% mehr Omelettes als sonst. Offenbar wollten sich die Swifties vor dem Konzert noch ordentlich Eiweiß zuführen. Bei Beyoncé in Atlanta war es anders. Dort schossen später in der Nacht die Verkäufe von Hard Seltzer und Essen nach oben, mit dem Höhepunkt um 4 Uhr morgens. Moment, was ist Hard Seltzer? Ich habe das zum ersten Mal gehört. Das ist ein leicht alkoholischer Sprudel, der in den USA sehr beliebt ist. Woher man diese Statistiken weiß? Von der Restaurantsoftware Toast, die mittlerweile 164.000 Lokale bei Bestellungen, Warenwirtschaft und Bezahlung unterstützt. Und da beginnt die spannende Geschichte. Die Gastronomie verändert sich gerade so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und Toast kann das alles messen. Pandemie, Inflation, Homeoffice, Lieferdienste und künstliche Intelligenz haben die alte Restaurantwelt durcheinandergewirbelt. In den USA werden inzwischen fast 3/4 aller Restaurantmahlzeiten gar nicht mehr im Restaurant gegessen. Der Anteil der Lieferbestellungen hat sich seit Beginn der Pandemie mehr als verdoppelt. Und in den USA war der Anteil schon vorher sehr, sehr hoch. Nebenbei, in New York werden inzwischen Apartments ohne Küche vermietet. Den Kaffee holst du dir unten im Shop, Mittag- und Abendessen lässt du dir kommen. Krass. Und selbst der klassische Freitagabend verliert an Bedeutung. In London und New York ist inzwischen der Donnerstag der stärkste Restaurantabend. Das Homeoffice spielt dabei eine gewaltige Rolle. Filialen in Wohnvierteln laufen inzwischen besser als jene in den traditionellen Finanzdistrikten. Und die Gäste kommen früher, sie bleiben teilweise kürzer und wenn sie überhaupt noch ausgehen, erwarten sie mehr. Denn wer Babysitter und Taxi bezahlt und dann noch eine deutlich teurere Restaurantrechnung bekommt, möchte nicht einfach nur ordentlich essen. Der Abend soll etwas ganz Besonderes sein. Das größte Problem haben deswegen die Restaurants in der Mitte. Nicht billig und effizient genug für den schnellen Hunger, aber auch nicht aufregend genug für den großen Abend. Manche versuchen es mit Industrialisierung. Die japanische Kette Saizeriya produziert fast alles zentral in Fabriken. In den Restaurantküchen wird so wenig vorbereitet, dass dort teilweise nicht einmal mehr Messer gebraucht werden. Sweet Green wiederum kann mit automatisierten Produktionslinien bis zu 500 individuell zusammengestellte Salatbowls pro Stunde produzieren. Und jetzt kommt auch noch die künstliche Intelligenz. Toast denkt über Geräte nach, die Bestellungen automatisch mitschreiben und sogar über Kameras, die erkennen könnten, wann ein Gast etwas braucht. Im Extremfall weiß das Restaurant irgendwann schon beim Hereinkommen, der Maiwald wieder, Tisch 7, Weißwein und bitte schnell. Die These des Economist lautet, Restaurants werden nicht verschwinden und ganz sicher nicht in Italien. Aber sie teilen sich zunehmend in zwei Welten. Auf der einen Seite stehen Betriebe, die günstig, schnell und zunehmend automatisiert Essen produzieren. Auf der anderen Seite stehen Restaurants, die uns einen echten Grund geben müssen, das Sofa zu verlassen. Gefährlich wird es für alle dazwischen. Immer auf die Mitte. Ist ja fast überall in der Gesellschaft so. Und diese Restaurantgeschichte passt doch wunderbar zu unserem Schwerpunktthema. Die Sache mit dem Trinkgeld. Kaum etwas verrät einen deutschen oder österreichischen Italienurlauber so zuverlässig wie die letzten 30 Sekunden eines Restaurantbesuchs. Ich übertreibe, aber das dient ja nur der Dramaturgie. Das Essen war wunderbar, der Wein auch, die Rechnung beträgt 93 Euro. Der Deutsche legt einen Hunderter hin und sagt mit weltmännischem Lächeln, stimmt so. Und genau hier beginnt unsere heutige kleine Lektion in angewandter Italianità. Denn Trinkgeld funktioniert in Italien anders. Zunächst die wichtigste Nachricht. Ihr müsst überhaupt kein Trinkgeld geben. Die Mancia, wie es auf Italienisch heißt, ist freiwillig. Es gibt nicht dieses amerikanische System, bei dem 15% oder 20% praktisch zum vorgeschriebenen Teil der Rechnung geworden sind. Auch 10% sind in Italien keineswegs automatisch fällig. Im italienischen Alltag geht es, wie fast immer, entspannt zu. Ihr rundet auf. Ihr lasst 2 oder 3 Euro liegen. Bei einer größeren Rechnung vielleicht 5 oder 10. Und wenn der Abend wirklich außergewöhnlich schön war, darf es selbstverständlich auch mehr sein. Niemand holt den Taschenrechner raus und sagt, Moment, das waren jetzt aber nur 7,3%. Und dann gibt es noch einen Begriff, der bei deutschsprachigen Italienurlaubern regelmäßig für Verwirrung sorgt. Das Copertum. Auf vielen italienischen Rechnungen steht zum Beispiel Coperto 3 Euro und zwar pro Person. 4 Personen am Tisch, 12 Euro. Das Coperto ist die Gebühr fürs Gedeck bzw. für den Platz am gedeckten Tisch. Historisch geht der Brauch bis ins Mittelalter zurück. Damals kamen Menschen in Gasthäuser, setzten sich ins Warme und brachten oft ihr eigenes Essen mit. Der Wirt verdiente also im Essen nichts, stellte aber Tisch, Platz, Geschirr und Besteck zur Verfügung. Also verlangte er Geld für den Platz al coperto, unterm Dach. Und ein paar Jahrhunderte später steht diese Position immer noch auf italienischen Restaurantrechnungen. Denn wenn so etwas erstmal eingeführt ist, wird es selten wieder abgeschafft. Ich denke an die deutsche Sektsteuer, die vor dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde, um Kaiser Wilhelms Flotte zu finanzieren. Wir zahlen die Sektsteuer noch heute. Wichtig? Das Coperto ist kein Trinkgeld für den Kellner. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ihr solltet also nicht sagen, wir haben doch schon 3 Euro Coperto bezahlt, wieso sollen wir noch Trinkgeld geben? Das sind 2 verschiedene Dinge. Das Coperto ist Teil der Restaurantrechnung und beinhaltet im Übrigen fast immer einen Korb Brot und Grissini, für das man in Deutschland oder Österreich fast immer extra zahlen muss. Aber wie macht ihr es nun praktisch? Nehmen wir an, 2 Menschen essen sehr schön, die Rechnung beträgt 76 Euro. In Deutschland könntet ihr einen 100er hinlegen und sagen, machen Sie 85. Oder ihr gebt 80 Euro und sagt, stimmt so. Das ist die deutsche Methode. Bezahlung und Trinkgeld werden in einem einzigen Vorgang erledigt. In Italien würde ich es anders machen. Ihr legt beispielsweise 100 Euro hin. Der Kellner bringt das gesamte Wechselgeld zurück, also 24 Euro. Und erst dann lasst ihr zum Beispiel 4 Euro davon auf dem Tellerchen liegen. Oder 5 oder 10. Das Entscheidende ist die Reihenfolge. Erst wird die Rechnung vollständig beglichen, dann kommt das Trinkgeld. Das ist eine kleine kulturelle Feinheit, die ich sehr italienisch finde. Es sind 2 getrennte Vorgänge. Natürlich gibt es auch auf Italienisch Tenga il resto. Behalten Sie den Rest. Das versteht jeder und verboten ist es selbstverständlich auch nicht. Aber dieses Deutsche stimmt so, noch während der Kellner mit dem Portemonnaie in der Hand das Wechselgeld zusammensucht, würde ich mir in Italien abgewöhnen. Viel eleganter, Wechselgeld entgegennehmen, kurz warten, dann etwas zurücklassen. Im Café ist die Sache noch entspannter. Wenn ihr euren Espresso im Stehen an der Bar trinkt, müsst ihr nicht jedes Mal 20 oder 50 Cent Trinkgeld geben. Oft steht an der Kasse oder auf dem Tresen ein kleines Schälchen für die Mancha. Da könnt ihr etwas hineinwerfen, müsst ihr aber nicht. Beim Taxi könnt ihr den Betrag ein wenig aufrunden. Im Hotel freut sich der Gepäckträger über ein paar Euro. Ebenso könnt ihr dem Zimmerpersonal etwas hinterlassen. Als jemand, der die Hotellerie ganz gut kennt, hier ein Hinweis. Ihr solltet auf jeden Fall etwas hinterlassen, denn die Zimmermädchen sind wirklich die allerärmsten Schweine im ganzen touristischen System. Aber auch hier gilt, Italien ist kein Land, in dem das Personal euch böse hinterherblickt, weil ihr die vorgeschriebene Trinkgeldquote unterschritten habt. Wenn ihr also beim nächsten Italienurlaub eine Rechnung über 93 Euro bekommt und einen 100er hinlegt, sagt nicht automatisch, stimmt so, wartet, lasst euch die 7 Euro geben, nehmt sie und wenn das Essen gut war, der Kellner freundlich und der Abend schön, lasst sie auf dem Tisch. Das wirkt im ersten Moment ein bisschen umständlich. Aber nach ein paar Wochen in Italien kommt es euch vollkommen selbstverständlich vor. Erst die Rechnung, dann die Großzügigkeit.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
Venedig hat ja bekanntlich ein großes Problem mit Taschendieben. Und einer der bekanntesten von ihnen war ein Mann, den in der Stadt alle nur Mika nannten. Letzte Woche war Mika wieder unterwegs. Gegen 12:30 nahm er nach ersten Ermittlungen zusammen mit 3 Komplizen am Campo dei Frari ein älteres Touristenpaar ins Visier. Aus einem Rucksack verschwand ein Portemonnaie, darin Geld, Dokumente und, besonders übel, lebenswichtige Medikamente eines der beiden Touristen. Die Gruppe machte sich davon. Doch nicht einmal eine halbe Stunde später nahm die Geschichte eine bizarre Wendung. Mika war inzwischen an den Sattere unterwegs, also an jener wunderschönen Promenade am Giudecca-Kanal, als er plötzlich zusammenbrach. Rettungskräfte versuchten noch, ihn wiederzubeleben. Vergeblich. Mika starb an Ort und Stelle. Als mögliche Ursache wird ein Herzinfarkt genannt. Endgültig geklärt ist das bislang nicht. Und dann zeigte sich die etwas weniger romantische Seite der Serenissima. In den sozialen Netzwerken hielt sich die Trauer ausgesprochen in Grenzen. Eine Venezianerin schrieb sinngemäß, sie wolle ja nicht böse sein, aber das Karma habe wohl seinen Lauf genommen. Eine andere kündigte gleich an, die Nachricht feiern zu gehen. Makaber, zweifellos. Aber vielleicht sollte man sich als Taschendieb in Venedig eines merken. Menschen aus dem Veneto vergessen nichts. Ich weiß das. Ich bin mit einer verheiratet. Was ich aber auch noch sagen muss, Taschendiebstahl, das klingt immer so niedlich nach harmloser Kleinkriminalität. Aber Es ist natürlich ganz perfide und gemein und verdirbt den Menschen komplett den Urlaub, auf den sie sich gefreut und für den sie gespart haben. Es ist eine Form der Kriminalität, die die Schwächsten und Hilflosesten trifft. Menschen, die im Ausland Gäste sind. Ich war mal dabei, als der Mutter einer Freundin in der Metro von Paris die Geldbörse geklaut wurde, mit allen Dokumenten drin. Da wurde erst mal lange geweint und dann waren wir fast einen Tag lang in irgendeiner Vorstadt-Gendarmerie. Gut, dass die Mutter der Freundin Französischlehrerin war. Trotzdem wirklich gemein. Ab nach Triest. Wer in diesen Tagen am Hafen von Triest entlang spaziert, könnte sich fragen, ob da jemand versehentlich ein Hochhaus mit Segeln abgestellt hat. Erstmals hat die Orient Express Corinthian in Triest festgemacht. Und das ist nicht irgendein Schiff. Mit 220 Metern Länge gilt die Corinthian als das größte Segelschiff der Welt. Zum Vergleich, Jeff Bezos' berühmte Segeljacht Cora, ich korrigiere Koru, bringt es auf gerade einmal 127 Meter, der Arme. Die Corinthian ist im Grunde der legendäre Orient Express auf dem Wasser. Art Deco, französischer Luxus, nur dass draußen keine Kühe am Zugfenster vorbeiziehen, sondern Delfine. An Bord passen gerade einmal 110 Passagiere. Um diese 110 Menschen kümmern sich 170 Besatzungsmitglieder. Wow! Untergebracht werden die Passagiere in 54 Suiten, selbstverständlich mit persönlichem Butler. Schon die kleineren Suiten sind ungefähr so groß wie eine Stadtwohnung. Und wer irgendwann genug vom Meer hat, kann sich an Bord anderweitig beschäftigen. Es gibt 5 Restaurants, deren kulinarische Leitung bei Frankreichs Starkoch Yannick Alenaud liegt. Dazu 8 Bars, ein Spa, einen 17 Meter langen Pool zum Bahnen ziehen, ein Kino bzw. Kabarett mit 115 Plätzen und eine Bibliothek. Und, warum auch immer man das auf einem Segelschiff benötigt, sogar ein professionelles Tonstudio. Ich könnte da also meine nächste Podcast-Folge aufnehmen. Wie fände das meine Producerin? Die käme bestimmt mit. Mein Lieblingsdetail ist allerdings eine Art geheime Bar im Stil der amerikanischen Prohibitionszeit, das Speakeasy. Man fährt mit dem teuersten Segelschiff der Welt übers Mittelmeer und versteckt sich anschließend zum Trinken. Kommen wir zu den Segeln, denn die Corinthian ist tatsächlich ein Segelschiff. 3 gigantische Carbonmasten ragen mehr als 100 Meter in die Höhe. Fun Fact, das weiß ich von meiner Zeit beim Segeljournal. Was ist das teuerste Bauteil eines Segelboots? Der Mast oder die Masten? Und zwar mit Abstand. An den Carbonmasten hängen keine normalen Stoffsegel, sondern sogenannte Solid Sails. Starre Segel aus Glas- und Carbonfaserverstärkten Elementen. Jedes davon hat eine Fläche von 1500 Quadratmetern. Macht zusammen 4500 Quadratmeter Segelfläche. Die Masten können sich um 360 Grad drehen und sogar um bis zu 70 Grad geneigt werden, unter anderem, damit das Ungetüm unter Brücken hindurchpasst. Bei Testfahrten erreichte die Corinthian bei 20 Knoten Wind 12 Knoten Geschwindigkeit, ausschließlich unter Segeln. Junge, Junge. 15.000 Tonnen Schiff allein vom Wind bewegt. Und für den Fall, dass der Wind keine Lust hat, gibt es zusätzlich einen Hybridantrieb mit Flüssigerdgas. Sogar künstliche Intelligenz fährt mit. Ein Erkennungssystem soll Meeressäuger und Gegenstände im Wasser aufspüren und so Kollisionen verhindern. Und statt überall den Anker auf den Meeresboden zu werfen, kann das Schiff seine Position dynamisch mit seinen Antrieben halten. Im Frühjahr 2026 begann ihre erste Saison. Und nun also Triest. Am 27. August kam sie morgens gegen 8 Uhr in den Golf und lag an der Stazione Marittima, bevor sie am Abend wieder auslief. Sie kreuzt derzeit zwischen Venedig, Triest, Rovigny und den Brioni-Inseln. Und jetzt, Anfang September, geht es die Adria hinunter über Var, Dubrovnik, Montenegro und Otranto bis nach Malta. Von Malta aus stehen anschließend unter anderem Sizilien und die Amalfiküste auf dem Programm. Bleibt nur noch eine Frage. Was kostet der Spaß? Nun ja, eine dreitägige Reise von Venedig über Triest nach Rovigny wird aktuell ab 19.470 Euro pro Suite angeboten. 7 Nächte von Venedig nach Malta beginnen bei 45.500 Euro pro Suite. Und Trinkgeld muss man da wahrscheinlich auch noch geben. Bleiben wir in Triest. Diese Meldung habe ich sozusagen live via Instagram von meinen Töchtern erfahren. Triest ist hier einiges gewohnt. James Joyce, Rilke, Kaiser Franz Josef und jetzt eben Cardi B. Der amerikanische Rap-Superstar ist überraschend in der Stadt aufgetaucht. Und wo geht man hin, wenn man Millionen Platten verkauft hat und Hunger bekommt? In die Braccerie Venete. Dort erschien Cardi B zum Abendessen, unangekündigt, und sorgte beim Personal für einen Ausnahmezustand. Natürlich entstand auch ein Erinnerungsfoto. Das Restaurant kommentierte anschließend sehr italienisch: Ci sono serate che ti lasciano davvero senza parole. Es gibt Abende, die einen wirklich sprachlos machen. Es hatte vorher schon Gerüchte gegeben, dass Cardi B in der Gegend sei. In diesem Zusammenhang soll auch Udinese-Torwart Maduka Okoye gesichtet worden sein. Warum genau die amerikanische Rapperin Triest besucht hat, blieb zunächst offen. Möglich, dass da was läuft zwischen ihr und dem Fußballer. Jedenfalls keine große Bühne, kein roter Teppich, kein offizieller Termin. Ein Weltstar spaziert einfach in ein Restaurant in Triest. Und noch eine spannende Meldung aus Lignano. Falls ihr im August dort wart und dachtet, mein Gott, ist das voll hier, ihr habt euch nicht getäuscht. Mobilfunkdaten zeigen, welche Menschenmassen sich im Sommer tatsächlich durch den Badeort bewegen. Allein im August wurden 4,4 Millionen Anwesenheiten registriert. Das waren 9,3% mehr als im August des Vorjahrs. 9,3% mehr, das ist richtiges Wachstum. Im Tagesdurchschnitt hielten sich etwa 141.000 Menschen in Lignano auf. Und dann kam Ferragosto. Am 15. August waren es unglaubliche 191.000 Menschen. In einem Ort, der außerhalb der Saison nicht einmal 7.000 Einwohner hat. Und selbst das war noch nicht der Rekord. An einem Tag im Juli wurden sogar 219.000 Menschen gezählt. Nun muss man bei diesen Zahlen etwas aufpassen. Es handelt sich nicht um Hotelübernachtungen, sondern um Bewegungsdaten aus Mobilfunkzellen. Gezählt werden also auch Tagesgäste, Arbeitnehmer, Einwohner und Menschen, die nur einige Stunden in Lignano verbringen. Aber gerade deshalb zeigen die Zahlen ziemlich gut, was im Hochsommer an der oberen Adria passiert. Aus einem kleinen Badeort wird vorübergehend eine Großstadt. Ich kenne keine Mobilfunkdaten aus Grado, aber hier schätzt man, dass sich zu Ferragosto etwa 50.000 Menschen bei uns aufgehalten haben. Auch sehr beachtlich. Bis zur nächsten Folge werde ich ein paar mehr Zahlen aus Grado präsentieren. Auch hier sieht es nach einem absoluten Rekordsommer aus, allerdings mit einer kleinen, wichtigen Einschränkung.
Der voll geniale Küchentipp.
Und jetzt legen wir uns mal ein bisschen mit der italienischen Küche an. Muss ja auch mal sein. Italiener jammern gern, besonders gern über kulinarische Verbrechen. Pizza Hawaii ist ja beinahe eine Internetsensation geworden. In einem Kochforum stellte jemand eine scheinbar harmlose Frage. Was, liebe Italiener, ist eigentlich so schlimm daran, Huhn auf Pasta zu legen? Zwei Italiener hätten ihm erklärt, das sei praktisch ein Verbrechen. Und damit hat er einen Nerv getroffen. Denn Huhn und Pasta gehören in Italien tatsächlich zu jenen Kombinationen, bei denen sich zuverlässig irgendwo eine Nonna bekreuzigt. Die klassische Erklärung lautet, Pasta ist ein Primo, also ein erster Gang. Huhn ist ein Secondo, ein zweiter Gang. Beides auf einen Teller zu werfen, ist ungefähr so, als würde man Vorspeise und Dessert miteinander verrühren. Es hat auch historische Gründe. Hühner waren auf dem Land als Eierproduzenten viel wertvoller. Geschlachtet wurde eher selten. Fleisch war teuer und Pasta funktionierte wunderbar ohne ein Stück Hühnerbrust obendrauf. Also gut, einfach eine Hühnerbrust auf einen Berg Nudeln zu legen, käme mir auch seltsam vor. Aber es gibt ja Nudeln mit allen erdenklichen Fleischsorten. etwa beim piemontesischen Ragout Bianco mit Kaninchen, beim Ragout alla Bolognese, was wir alle kennen, mit Schwein und Rind. Es gibt im Veneto Enten- und Gänseragout, aber bei Huhn verweigern sich die Italiener komplett. Allerdings geben sie manchmal Hühnerleber ins Ragout für den Extrakick Umami. Das als Küchentipp. Jetzt kommt mein kleiner Einwand gegen den italienischen Küchenfundamentalismus. In Halbasien gehören Reis mit Huhn oder auch Nudeln mit Huhn zu den normalsten Kombinationen der Welt. Niemand in Bangkok, Hanoi oder Singapur ruft die Lebensmittelpolizei, weil Kohlenhydrate und Geflügel gemeinsam auf einem Teller liegen. Und geschmacklich spricht ja auch wenig dagegen. Das Schöne an der italienischen Küche ist ihre Tradition. Das gelegentlich Anstrengende ist nur, dass aus Tradition immer schnell ein Naturgesetz wird. Dabei beweisen die Italiener selbstständig, wie flexibel sie sein können. Auf italienischen Pizzen landen schließlich auch Würstel und Pommes. Das ist eine italienische Erfindung. Vielleicht einigen wir uns auf folgende Regel. Huhn mit Pasta ist kein traditioneller italienischer Klassiker. Aber ein Verbrechen ist es auch nicht. Zurück zu den Schlagzeilen und zu einem meiner Lieblingsorte. Männer rechts, Frauen links. Triests erstaunlicher Strand. Wer glaubt, beim Strandurlaub seien die großen gesellschaftlichen Fragen längst geklärt, war noch nicht im Pedocin in Triest. Das Bagno ist nämlich eines der ungewöhnlichsten öffentlichen Strandbäder Europas. Hier baden Männer und Frauen bis heute getrennt. Und zwar nicht nur symbolisch. Mitten durch das Strandbad zieht sich eine 74 Meter lange Mauer. Auf der einen Seite liegen die Männer, auf der anderen die Frauen. Eine Tradition, die bis ins frühe 20. Jahrhundert zurückreicht. Das Pedocin spielt ja eine große Rolle in meinem Buch Espresso unter Sternen, eine Reise in Sachen Glück. Deswegen erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Und es war auch schon ein oder zweimal Thema im Podcast. Eigentlich müsste man meinen, so etwas sei längst museumsreif. Doch das Pedocin ist quick lebendig. In den ersten 3 Monaten der Saison wurden 106.696 Besucher gezählt. Das ist Rekord. Ha, ob es an meinem Buch lag? Besonders bemerkenswert, die Frauenseite ist deutlich stärker frequentiert. Viele Stammgäste schätzen die eigenwillige Atmosphäre und wollen die Trennmauer nicht abschaffen. Denn hier geht es längst nicht mehr nur um Geschlechtertrennung. Das Pedocin ist ein Stück Alltagskultur geworden. Man trifft Bekannte, plaudert, liest Zeitung und diskutiert über das Wetter. Und wahrscheinlich auch darüber, was auf der anderen Seite der Mauer gerade diskutiert wird. Luxus braucht man dafür nicht. Der Eintritt kostet gerade einmal 1,20 Euro. Und damit ist das Pedocin eine der günstigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und während andere Beachclubs mit Champagnerliegen und VIP-Bereichen werben, setzt Triest auf eine Mauer und 100 Jahre Gewohnheit, was hervorragend funktioniert. Triest muss gar nichts erfinden, um ein bisschen skurril zu sein. Es muss seine Traditionen einfach nur behalten. Ab nach Riccione, die Adria weiter runter. Der Wolf übernimmt die Nachtschicht. Denn in Riccione gibt es derzeit eine ungewöhnliche Sperrstunde. Nicht für Paars, nicht für Diskotheken, sondern für Menschen in 3 Parks. Der Grund ist ein Wolf, der im Stadtgebiet unterwegs ist. Die Gemeinde hat deshalb den Parco della Resistenza, den Parco Chico Mendes und den Parco degli Olivetani jeden Abend von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens gesperrt. Derzeit versuchen Fachleute des regionalen Wildtierdienstes, den Wolf aus dem Stadtgebiet zu vertreiben. Und das funktioniert wohl am besten, wenn nicht gleichzeitig Jogger, Spaziergänger und Hundehalter durch die Parks ziehen. Die Stadt bittet außerdem darum, keine organischen Abfälle herumliegen zu lassen und draußen kein Tierfutter bereitzustellen. Denn ein Wolf, der gelernt hat, dass es bei Menschen bequem etwas zu fressen gibt, ist schwerer wieder loszuwerden. Wer die nächtliche Parksperre ignoriert, riskiert zwischen 25 und 500 Euro Strafe. Nun kommt aber der vielleicht italienischste Teil der Geschichte. Im Parco degli Olivetani findet nämlich ein Open-Air-Kino statt, Und das läuft trotz Wolf einfach weiter. Das Kinogelände sei schließlich eingezäunt. Man könnte also sagen, Spaziergang verboten, Film erlaubt. Und während auf der Leinwand vielleicht ein Thriller läuft, bewegt sich irgendwo außerhalb des Sounds der eigentliche Hauptdarsteller durch die Nacht. Schon ein bisschen unheimlich, finde ich. Riccione ist also nicht nur Strand, Sonnenliegen und Diskotheken. In diesem Spätsommer gehört zumindest nach 19 Uhr ein Teil der Stadt dem Wolf. Apropos Meer. Dory vergisst nichts. Vor Porto Novo bei Ancona schwimmt neuerdings Dory in der Adria. Es handelt sich nicht um den vergesslichen blauen Fisch aus Findet Nemo, obwohl der Name ganz bewusst darauf anspielt. Dory ist eine neue wissenschaftliche Messboje und im Gegensatz zu ihrer Namensvetterin vergisst sie überhaupt nichts. Die Anlage hat 180.000 Euro gekostet und liegt etwa eine Seemeile vor der Küste. Dort führt sie alle 20 Minuten eine Art Gesundheitscheck der Adria durch. Gemessen werden Wassertemperatur, Salzgehalt und Sauerstoff. Dazu kommen Chlorophyll, Strömungen und Wellengang. Auch Wind, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck werden registriert. Eine Kamera liefert zusätzlich Bilder vom Meer. Und das Schöne, die Daten sollen nicht in irgendeinem Institutsschrank verschwinden. Forscher, Schulen und ganz normale Bürger können sie online abrufen. Derzeit ist das offenbar noch nicht möglich. Ich habe noch nichts gefunden. Aber ich werde den Link in den Shownotes ergänzen. Denn Live-Bilder mitten aus der Adria sind doch irgendwie eine coole Idee. Hinter Dory steckt allerdings ein ernstes Problem. 2024 kam es in der Region zu einem großen Muschelsterben. Besonders wichtig sind hier die berühmten wilden Moschuli, die Miesmuscheln von Conero. Dory soll nun früh erkennen, wenn sich die Bedingungen im Wasser verändern. Wissenschaftler hoffen, dadurch nicht erst reagieren zu können, wenn es bereits zu spät ist. Der Name hat übrigens noch einen zweiten Sinn. Ancona wurde in der Antike von dorischen Griechen besiedelt. Dory passt also gleich doppelt. Damit besitzt Porto Novo jetzt vermutlich die einzige Dory der Welt, deren Hauptaufgabe darin besteht, sich wirklich alles zu merken. Und alle 20 Minuten beweist sie, dass sie darin deutlich besser ist als das Original aus dem Kino. Wir bleiben in der Nähe, denn dann kam ja auch noch der Papst an die Adria. Rimini hat schon einiges gesehen. Fellini, Millionen Badeurlauber und vermutlich sämtliche Varianten italienischer Strandmode. Ende August kam nun Papst Leo XIV. Dazu. Und dieser päpstliche Sommertag hatte ein Drehbuch, das selbst Fellini gefallen hätte. Beim großen Meeting in Rimini wurde Leo XIV. Zunächst von 60.000 Menschen empfangen, mit Jubel und Gesängen wie bei einem Popstar. Dann begegnete der Papst einem Mann, der in ein ganz anderes Genre gehört. Louis Blulu Marini, amerikanischer Saxophonist und ehemaliges Mitglied der Blues Brothers. Die Begegnung passt gut. Denn in einer Vatikan-Dokumentation war zuvor ein Foto des jungen Robert Francis Prevost aufgetaucht, auf dem der heutige Papst selbst als Blues Brother verkleidet ist. Danach ging der päpstliche Tagesausflug weiter. Leo XIV. Besuchte unter anderem Menschen mit Behinderungen und Bedürftige in Rimini. Zum großen Finale ging es wieder ans Meer. Dort breiteten die Menschen ihre Handtücher diesmal nicht zum Sonnenbaden aus. Sie kamen zur Messe am Strand bzw. am Hafen von Rimini mit der Adria als Hintergrund. Für die musikalische Begleitung waren 650 Chorsänger und 110 Musiker angekündigt. Ist übrigens keine neue Idee. 44 Jahre zuvor hatte dort bereits Papst Johannes Paul II. Eine Messe gefeiert. Und so wurde aus einem Augusttag in Rimini eine bemerkenswerte und sehr italienische Mischung aus Kirche, Strandurlaub und Popkultur. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Wie gesagt, ich habe sie gerade ein bisschen umgebaut. Schaut mal rein. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, Abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Wie mache ich es da mit dem Trinkgeld? Ganz einfach. Cappuccino und Brioche kosten zusammen 3,50 Euro. Das habe ich meistens passend. Oft kommt meine Frau noch auf einen Espresso vorbei. Espresso, Cappuccino und Brioche kosten zusammen 4,80 Euro. Die 20 Cent lassen wir liegen. So, bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.